Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast im Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Aplin-Zimmermann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberedica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberedica.ch produziert diesen Podcast. Im Kreuzfeuer geht es um Fragen, die freiheitsliebenden Köpfen unter den Nägeln brennen. Über diese Fragen diskutiert Liberedica jeweils mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, Kirche und Kultur. Heute im Kreuzfeuer geht es um die AHV-Reform, über die wir in gut 2,5 Wochen abstimmen. Wir reden unter anderem über Generationengerechtigkeit und ob das gerecht sei, die Anhebung des Rentenalters für Frauen. Mein heutiger Gast, André Silberschmidt, Unternehmer und FDP-Nationalrat. Willkommen, André.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, André, es heißt von Ihnen, Sie hätten sich schon als 20-Jähriger für die AHV interessiert. Wie kommt das denn? Also, unsereiner hat sich mit 20 für ganz vieles andere interessiert, aber sicher nicht für die AHV.
Also ich hatte auch andere Interessen als die AHV, aber nicht nur andere Interessen. Ich habe meine Banklehre absolviert und dort immer mehr mit Zahlen auseinandergesetzt und gleichzeitig auch mein politisches Engagement gestartet. Und dann habe ich eigentlich eins und eins zusammengezählt. Das einerseits mich begeistert eben für Statistiken und dann habe ich mal geschaut, wie viele Leute gehen eigentlich in Rente in den nächsten 20 Jahren. Und dann habe ich mal geschaut, wie es um den AHV-Fonds steht. Und dann habe ich schnell gemerkt, das ist eigentlich eine riesige Herausforderung in der Schweiz, die noch nicht genügend angepackt wurde. Und habe mich deshalb politisch vor allem dann interessiert, die AHV zu reformieren.
Hat dabei auch eine Rolle gespielt, eine gewisse Sorge, also wie das vielen von Ihnen Altersgenossen geht, dass man eine gewisse Sorge hat im entsprechenden Alter. Bei Ihnen wäre das wahrscheinlich etwa, wenn ich richtig gezählt habe, in 37 Jahren, wenn Sie pensioniert werden, dann eben keine gute AHV mehr zu haben.
Ich denke, es ist vor allem eine mittelfristige Sorge, nicht jetzt eine quasi egoistisch verbundene Sorge, dass es um meine AHV geht, die ich jetzt retten will, sondern eher darum, dass ich glaube, dass unser Standort und unser Land in ein Ungleichgewicht kommt, wenn man dieses Problem nicht löst. Weil wenn man jetzt die demografische Entwicklung nicht löst, dann glaube ich, dass es entweder sehr viel Steuererhöhung gibt, es kann zu Verwerfungen auch in der Wirtschaft führen. Also ich glaube eher, dass es die mittelfristige Sorge um den Standort Schweiz ist, um die Menschen in der Schweiz. Und ich denke jetzt bei mir persönlich 37 Jahre, das wird wahrscheinlich nicht eintreffen, sondern das werden wahrscheinlich dann eher 40, 45 Jahre sein. Also ich denke, ich gehe nach 70 wirklich so in den Ruhestand, wenn man so will. Und ich glaube deshalb, das wäre fast zu weit weg eigentlich. Und es genügt mir schon, wenn wir in den nächsten 20 Jahren die demografische Entwicklung im Griff haben.
Jetzt muss man sich ja jedenfalls meine Generation so einiges anhören von der jüngeren Generation. Wir hätten unverantwortlich gehandelt gegenüber dem Klima, gegenüber der Umwelt. Wir hätten es verpasst, eben die AHV auf einen soliden Sockel zu stellen. Würden Sie in diesen Klagechor einstimmen?
Ich würde vor allem eigentlich die Politik anklagen und jetzt nicht eine ganze Generation pauschal, weil eigentlich hat es die Politik nicht geschafft, in den letzten Jahren hier eine Reform zu machen. Und ich bin überzeugt, wenn die Politik die Problemanalyse ehrlich dem Volk darlegt und sagt, so ist die Ausgangslage, das sind die verschiedenen Lösungswege, wir haben uns für diesen entschieden, dann sind auch unbequeme Reformen möglich. Aber das wurde in den letzten Jahren einfach nicht gemacht. Man hat eigentlich die Ausgangslage immer schön geredet. Man hatte Glück, dass 2, 3 gute Börsenjahre waren und dann hat der AHV-Fonds plötzlich ein bisschen besser performt, als man das prognostizierte. Und dann dachte man schon, jetzt ist das Problem gelöst. Aber wir sprechen von Millionen Menschen, die jetzt dann in Pension kommen. Und ich glaube deshalb, für mich ist jetzt nicht eine Generation per se schuldig, sondern eigentlich hat es die Politik hat versagt in den letzten 10, 15 Jahren. Und das müssen wir jetzt wieder gut machen.
Das müssen wir jetzt wieder gut machen. Die Kampagne über die AHV-Reform läuft schon seit länger. Mir ist aufgefallen, Sie haben sich in dieser Kampagne verschiedentlich dagegen gewehrt, also diese Reform quasi auf eine Geschlechterdebatte hinunterzubrechen. Jetzt ist es aber, man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Knackpunkt dieser AHV-Reform ist tatsächlich halt die Frage, der Aspekt der Anhebung des Rentenalters für Frauen. Das ist, wenn man so will, der Punkt, wo diese Reform entweder aufsteigt oder untergeht. Deswegen plage ich Sie auch noch ein wenig mit der Geschlechterdebatte. André, wenn die AHV-Reform durchkommt, dann müssen die Frauen ein ganzes Jahr länger arbeiten und sie müssen sich erst noch an der Mehrwertsteuer, an der Finanzierung, an der Mehrwertsteuer beteiligen. Wie gerecht ist das denn?
Ich denke, es ist sehr gerecht, weil es ist eine Ungerechtigkeit, die heute herrscht, die kann man beziffern. Also wir haben ein implizites Defizit in den nächsten 30 Jahren von 200 Milliarden Schweizer Franken. Und das ist eigentlich ungerecht, dass man einen ungedeckten Scheck an die nächste Generation weitergibt. Und das ist eigentlich die größte Ungerechtigkeit, die man beseitigen muss. Und die Reform, die trägt einen Teil dazu bei, die wird aber nicht dazu führen, dass das AHV-Defizit für immer gelöst ist. Und deshalb würde ich sagen, im Grundsatz ist es eine gerechte Reform. Sie ist auch gerecht, indem wir die Mehrwertsteuer erhöhen und nicht die Lohnprozente, weil bei der Mehrwertsteuer alle mitzahlen. Mann, Frau, alt, jung. Und wenn man bedenkt, dass zwei Drittel der Reform eigentlich die Mehrwertsteuer ausmacht und nur ein Drittel das Frauenrentenalter, bin ich schon erstaunt, dass wir bürgerlich am Schluss eigentlich eine Steuererhöhungsvorlage verteidigen und die Linken die Frauen so in die Geiselhaft nehmen. Und für sie sind Frauen, also wenn ich auf dem Podium bin, höre ich nur, die sind für die Kinder, für die Enkelkinder verantwortlich. Die waren für die Kinder verantwortlich, deshalb konnten sie nicht arbeiten. Jetzt sind sie dann für die Enkelkinder verantwortlich, deshalb dürfen wir sie nicht ein Jahr länger in die Pensionierung schicken. Und ich bin generell als Liberaler gegen solche kollektivistischen Zuordnungen, um zu sagen, ja, die Frauen, die müssen dann den Enkelkindern schauen, die können doch nicht ein Jahr länger arbeiten. Es gibt ja, weiß Gott, viele Ungerechtigkeiten im Sozialsystem, beispielsweise, dass Teilzeiterwerbende schlechter versichert sind als Vollzeiterwerbende in der zweiten Säule, im BVG. Aber in der AHV haben wir den Fakt, dass zwei Drittel der aktuellen Beiträge bezahlen Männer und über die Hälfte beziehen die Frauen. Also wenn es eine Umverteilung gibt in der AHV, ist es von Mann zu Frau. Und dagegen habe ich auch nichts. Aber ich denke, man kann nicht weder sagen, dass die Frau heute noch morgen benachteiligt wäre in der AHV.
Jetzt gibt es aber Stimmen, also wir beide sind, wenn ich das richtig sehe, wir sind in Berufen, die unter Umständen viel Nerven kosten, aber wir sind nicht in Berufen, die uns jedenfalls nicht konstant physisch an die Grenzen bringen, würde ich jetzt mal behaupten. Verstehen Sie solche Frauen, die sagen, also beispielsweise in der Pflege, wir sind dermaßen physisch am Limit, dass wir ganz einfach keine Lust mehr haben, ein Jahr länger zu arbeiten. Verstehen Sie das? Und wie erklären Sie diesen Frauen, dass es sich dennoch lohnt, ein Jahr länger zu arbeiten?
Ich habe sehr viel Verständnis dafür, aber für mich ist auch hier, das ist keine Geschlechterfrage, es gibt auch viele Männer, die in physisch harten Berufen arbeiten und auch dort habe ich genau gleich viel Verständnis. Ich glaube, wir müssen da anpacken, dass wir schauen, dass die wirklich nicht mehr länger arbeiten können, nicht nur aus physischen, sondern auch aus mentalen Gründen, dass wir dort schauen, dass wir die Renten dort aufbessern, dass die früher in die Pension gehen können und vielleicht auch eine bessere Rente erhalten können. Mit dieser Reform lösen wir das nicht, weil diese Reform hat im Kern die Sanierung der AHV und nicht den Ausbau. Aber ich bin durchaus bereit, bei einer nächsten Reform zu sagen, wir schauen, dass die 44 Jahre lang jedes Jahr einbezahlt haben, jedes Jahr gearbeitet und wirklich Tieflohn, dass die auch früher gehen können zu den gleichen Konditionen. Also ein Lebensarbeitszeitmodell fände ich sehr sympathisch. Jetzt glaube ich, ist es eher ein Relikt aus der Vergangenheit, dass man wieder gut machen muss, dass man mal das Frauenrentenalter gesenkt hat. Und ich meine, die Frauen leben 4 Jahre länger als die Männer im Durchschnitt. Und da glaube ich, kann man es zumuten, dass sie dann im gleichen Alter in die Pension gehen.
Sie haben es vorhin angesprochen, das Ganze wird ja auch ständig vermischt. Also die erste Säule, dass man sehr schnell eben das Problem eigentlich bei der zweiten, dass das Problem bei der zweiten liegt und dass man das dann vermischt. Was entgegnen Sie all diesen Stimmen? Und das ist eigentlich der Gegenwind, den Sie jetzt haben während dieser Kampagne, die sagen, bevor überhaupt Frauen länger arbeiten sollen, müssen wir quasi die Baustellen in der zweiten Säule lösen. Also die Lohndiskriminierung heißt es der Frauen und dass Frauen, und das ist ein Fakt, dass Frauen tatsächlich niedrige Renten haben aufgrund der Familienarbeit, jedenfalls bislang, ob sich das zukünftig ändert, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Was entgegnen Sie diesen Stimmen, die eigentlich zuerst sagen, zweite Säule anpacken, bevor wir die Frauen länger arbeiten lassen wollen?
Also das Volk hat eine Reform, welche beide Säule hineingepackt hat, abgelehnt. Das war die Altersvorsorge 2020. Und dann hat man bewusst gesagt, man macht Säule für Säule. Und der Handlungsbedarf in der AV ist einfach dringender, weil es dort wirklich darum geht, sonst macht die bald Milliardenverluste. Und in der BVG, in der zweiten Säule, sind wir aber auch dran. Also wir sind da am Schauen, dass die Teilzeitarbeitenden besser versichert werden. Das kostet dann auch mehr, also den Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmerin. Aber das wollen wir, das ist unbestritten im Parlament. Ich denke, es ist einfach falsch, wenn man immer die eine Reform oder das eine Defizit gegen das andere ausspielt. Es gibt zu Recht auch Leute, die sagen, in gewissen Berufen ist die Entlöhnung nicht gleich. Es gibt zu Recht Leute, die sagen, die Kinderbetreuung ist an gewissen Orten in der Schweiz noch nicht genug ausgebaut. Aber wenn wir immer zuerst auf das andere zeigen, bevor wir das, was wir gerade dran sind, versuchen zu lösen, kommen wir wahrscheinlich nie weiter. Und ich glaube, es ist wie auch ein Pfand, wenn man das jetzt, also man hat das Gefühl, es ist ein Pfand, das man behält. Aber ich glaube eher, wenn man jetzt dem zustimmt, dann kann man sagen, wir haben jetzt zugestimmt, dass wir 65-65 haben. Jetzt wollen wir aber auch, dass ihr quasi schaut, dass wir im BVG keine Benachteiligung haben und so weiter. Also ich glaube, es gibt einem auch ein starkes Argument für andere Reformen. Aber wenn man immer sonst Nein sagt, und dann wird bei der anderen Reform die andere Seite wieder Nein sagen, dann kommt man nicht weiter.
Stichwort andere Reform. Also im Grunde sagen Sie ja, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist ungerecht, alle die Ungleichheiten, unter denen möglicherweise Frauen noch zu leiden haben, auf die AHV-Reform abzuwälzen. Da stellt sich natürlich die Frage, sind Sie, ist die FDP, Sie gehören ja da zum Vorstand, sind Vizepräsident, ist die FDP denn auch bereit, entsprechende Reformen bei der beruflichen Vorsorge mitzutragen? Also Stichwort Koordinationsabzug oder überhaupt eine Anpassung des ganzen Systems an heutige Lebensrealitäten. Also wenn man das ja sieht, ist das ja ausgerichtet 100% Stelle von ab 20 Jahren bis zur Pensionierung. Also eigentlich ein System, das in keiner Weise mehr heutigen Realitäten entspricht. Sind Sie bereit, da auch anzupacken? Kann man sich darauf verlassen?
Ja, wir sind nicht nur bereit, wir haben das wirklich an vorderster Front auch gefordert. Unserer Meinung nach kann der Koordinationsabzug ganz abgeschafft werden. Wir könnten die Eintrittsschwelle ins BVG massiv senken. Muss einfach sehen, es gibt dann immer auch Widerstände, auch von den Gewerkschaften, weil sie sagen, ja, die Arbeit wird teurer. Natürlich wird es teuer, aber das Geld, das verschwendet man ja nicht, sondern es wird in die eigene Vorsorge investiert. Also wir sind da sehr progressiv, würde ich sagen. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und haben im Parlament die Einführung einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge gefordert. Also wir wollen, dass der Bundesrat prüft, inwiefern dass die Altersvorsorge unabhängig ist, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. Weil heute ist es ja der Fall, es gibt auch immer Statistiken, die sagen, die Frauen haben 30% weniger Rente wie die Männer. Dabei wird aber immer außer Acht gelassen, dass wenn man verheiratet ist, dass man Anspruch hat auf die Hälfte der Pensionskasse des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Das heißt, effektiv sind die Rentenunterschiede gar nicht so groß. Und ich denke, da muss man immer aufpassen, wenn man solche Zahlen hört, dass wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen werden. Und um wirklich eben die Situation zu verbessern, wollen wir eine zivilstandsunabhängige Rente haben, wie wir ja auch eine zivilstandsunabhängige Besteuerung wollen, mit der Individualbesteuerung. Also ich glaube, wir sind da eigentlich sehr progressiv, wenn nicht am progressivsten im Parlament, wenn es darum geht, zu sagen, ob jemand heiraten will oder nicht, das soll man selber entscheiden. Aber am Schluss darf das dann keine negativen Auswirkungen haben, weder auf die Steuerbelastung noch auf die Vorsorge, die eigene.
Wieso glaubt man ihnen eigentlich nicht? Also das, was Sie jetzt alles aufzählen, eben wie progressiv, wie man eben sich nicht nur darauf verlassen kann, dass sie das mittragen, sondern dass sie selber Inputs, ganz starke Inputs gegeben haben. Wieso glaubt man ihnen nicht? Also beispielsweise die Co-Präsidentin der jungen Grünen hat von leeren Versprechungen gesprochen. Wie würden Sie das der gut und vor allem anderen natürlich das Gegenteil beibringen? Wie wollen Sie sie überzeugen, jene, die zweifeln, dass sie da ganz stark eben eine Reform der zweiten Säule vorantreiben, wie wollen Sie denen das glaubhaft vermitteln?
Ja, ich versuche das auf allen Kanälen, von TikTok über LinkedIn bis auf SRF und Tagesanzeige oder NZZ, versuche ich überall das zu vermitteln, was wir machen. Es ist teilweise einfach schwierig, wenn dann bei der Reform der Pensionskasse wollte der Bundesrat eine neue Steuer einführen und einen Umverteilungsmechanismus. Und diesen bekämpfen wir. Und dann heißt es sehr schnell, ja, die Bürgerlichen sparen bei der Pensionskostenreform oder so und die Gewerkschaften laufen Sturm, weil sie hätten natürlich Freude an einer neuen Steuer. Aber dass wir diese technischen Parameter wie der Koalitionsabzug, wie die Eintrittsschwelle, wie die Beitragssätze, dass wir dort sehr liberal und progressiv unterwegs sind, das kommt dann eigentlich gar nicht mehr auch medial zur Sprache, weil es einfach heißt, ja, die Bürgerlichen sind jetzt knurzig bei der BVG-Reform. Ich meine, wenn der Vorschlag so weit weg ist von dem, was das Pensionskassensystem heute ausmacht, der Vorschlag des Bundesrates, und wir dann korrigieren, da wird gleich von einer Sparvorlage gesprochen. Das ist die Schwierigkeit, und dann muss ich sagen, wird schon sehr viel polemisiert in dieser Altersvorsorgedebatte. Also was da an Unwahrheiten verbreitet werden. Am Schluss kann man das Protokoll des Parlaments, das ist öffentlich, das kann man einsehen, um alle Anträge, die wir stellen, und da kann ich mich 100% dahinter stellen, und da würde ich sagen, sind wir die zuverlässigste Partei für ein fortschrittliches Altersvorsorgesystem.
Jetzt stellt sich ja bei der Anhebung des Rentenalters noch eine ganz andere Frage, nämlich die, ob der Arbeitsmarkt überhaupt dafür geeignet sei. Also es geht jenseits der Geschlechterdebatte, stellt sich die Frage des Arbeitsmarktes. Man weiß, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Aussichten von älteren Personen auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt rosig sind. Besteht nicht die Gefahr, dass mit der Anhebung des Pensionsalters mit der Erhöhung des Pensionsalters auch eine Erhöhung der Arbeitslosenziffer einhergeht? Also drängt man diese Leute durch das, dass man das Pensionsalter anhebt, drängt man da nicht viele ältere Leute einfach in die Arbeitslosigkeit?
Ich denke nicht, und die Vergangenheit hat gezeigt, als man das Frauenrentenalter angehoben hat, dass auch sehr schnell die Frauen das Pensionierungsalter auch entsprechend, dass das effektive Pensionierungsalter ist, auch nach oben gegangen. Die Arbeitsmarktpartizipation, also die Anzahl Menschen an der Gesamtbevölkerung, die arbeiten in diesem Alter, hat auch stark zugenommen. Und da sehen wir eigentlich Höchststände heute. Also es gab noch nie so viele ältere Arbeitnehmende, relativ wie auch absolut, wie in den letzten 10, 20, 30, also da kann man weit zurück, das gab es noch nie. Ich denke, wo wir Herausforderungen haben, ist, wenn jemand einen Job verliert. Dann ist es viel schwieriger, wieder einen zu finden, als wenn man 25 ist. Aber alleine das Armutsrisiko beispielsweise ist größer für eine junge Familie, wie für jemand, der 55 ist. Also ich denke, das zeigt, man muss es sehr differenziert betrachten, und im Moment ist ja der Arbeitsmarkt so ausgetrocknet, dann findet eigentlich, also alle Firmen suchen händeringend um Angestellte. Deshalb glaube ich, wird es eher auch einen Boost für den Arbeitsmarkt geben, wenn man das Rentenalter erhöht, und es wird den Druck auf die Zuwanderung senken. Ich meine, man muss schon sehen, wenn wir das Rentenalter so lassen wollen, wie es jetzt ist, für immer, werden wir einfach die Firmen noch mehr ins Ausland gehen zu rekrutieren, weil sie in der Schweiz, weil wir alle zwangspensionieren. Und ich denke, wäre auch die Zuwanderung gerne ein bisschen tiefer hätte, müsste auch für ein höheres Rentenalter sein, weil dann das inländische Arbeitsmarktpotenzial ist größer, als wenn wir das Rentenalter so belassen, wie es heute ist.
Sie haben das vorhin kurz angesprochen, also eben ältere Personen, die den Job verlieren, Sind da von der FDP her irgendwelche Bemühungen, Vorschläge in Vorbereitung? Oder das ist ja jetzt wirklich ein Problem, eine Herausforderung, von der man sich auch erhoffen würde, dass es dazu auch liberale Vorschläge geben könnte.
In der Tat, also ich denke, wo wir immer zuerst ansetzen können, ist beim Gesetz, wenn es dort altersspezifische Diskriminierungen gibt. Oder die muss man zuallererst beseitigen aus liberaler Sicht. Und da geht es einerseits um den BVG-Beitragssatz. Dieser steigt ja mit 55, steigt er nochmals auf 18%. Ich glaube von 15 auf 18. Und wir haben heute eigentlich verschiedene Stufen. Man, mit 25 zahlt man das erste Mal ein, dann mit 35 erhöht es, mit 45 erhöht es und mit 55 nochmals. Und das ist eigentlich ein Zustand, der nicht gut ist, weil es so die Arbeit der Eltern, Arbeitnehmenden verteuert. Und da haben wir jetzt in der laufenden BVG-Reform gesagt, wir wollen nur noch eine Schwelle und die ist bei 45. Das heißt, man wird eigentlich, man hat die Diskriminierung, wenn man 45 wird, respektive man zahlt dann einfach mehr ein. Und unsere Idee wäre sogar gewesen, dass die, die neu in den Arbeitsmarkt kommen, einen Flat Rate haben, also einfach 12% das ganze Leben lang. Und das war dann wieder zu innovativ, weil wir sagten, das bestehende System, das kann man ja nicht von heute auf morgen umkrempeln, weil es sonst Benachteiligungen gibt, die jetzt im bestehenden System sind. Aber die, die neu ins System kommen, die sollten doch das ganze Leben lang den gleichen Satz zahlen. Es ergibt keinen Sinn, dass man, wenn man älter ist, mehr zahlen soll, als wenn man jünger ist. Vor allem, weil man jetzt auch jung schon viel verdient, oder? Und dieser Antrag fand leider keine Mehrheit, weil das kam wieder das Kostenargument von den Gewerkschaften, aber auch von den Arbeitgebern. Und da sieht man, dass wir Liberale doch teilweise auch allein auf weiter Flur sind, wenn es um Reformen im System geht.
Es wird ja Liberalen, wird ja seit eh und je, das wissen Sie genauso gut oder noch besser, wird ja soziale Kälte vorgeworfen. Also das heißt, Liberale seien grundsätzlich in sozialer Hinsicht unsensibel. Was erwidern Sie jenen oder wie belehren Sie jene eines Besseren, die sagen, die Einrichtung der oder die Erhöhung der Mehrwertsteuer jetzt im Rahmen der AHV-Reform sei angesichts der Inflation, angesichts der zu erwartenden Erhöhung der Krankenkassenprämien für sozial Schwache, für Leute mit einem kleinen Portemonnaie ganz einfach unzumutbar?
Also natürlich bin ich eigentlich bei jeder Steuererhöhung sehr kritisch. Und die FDP-Reform wäre wahrscheinlich anders rausgekommen als die jetzt vorliegende Reform. Aber man musste ja eine Mehrheit auch mit der Mitte, mit der GLP, mit der SVP finden. Und ich erinnere nur daran, dass die linken Parteien haben im Rat 0,7% mehr Mehrwertsteuer gefordert. Jetzt sind wir bei 0,4%. Also wir gehen auf 8,1 und bis vor kurzem war die Mehrwertsteuer schon bei 8%. Also gegenüber dem Zustand vor 5-6 Jahren ist es plus 0,1%. Und ich denke jetzt gerade auch bei der Inflation, jetzt hatten wir 10 Jahre lang fast deflationäre Tendenzen. Da hat niemand gesagt, jetzt muss man die Löhne senken, es hat niemand irgendwie sich beklagt. Und jetzt natürlich steigen vor allem die Energiepreise und wir müssen schauen, was das für Auswirkungen hat. Aber ich denke, deswegen eine Generationenreform quasi abzulehnen, wäre einfach falsch, weil die Reform, die wirkt ja in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und die Inflation wird wahrscheinlich nicht während 30 Jahren so hoch sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass sich auch Rentnerinnen und Rentner mit dieser Reform aktiv beteiligen und das hätte man nicht. Und ich denke, das wäre falsch, weil gerade der Wohlstand heute bei den Rentnerinnen und Rentnern durchwegs groß ist. Natürlich gibt es auch Altersarmut, es gibt auch Armut bei den Jugendlichen, das gibt es überall, das kann man nicht schönreden, aber im Schnitt geht es den Rentnerinnen und Rentnern sehr gut und deshalb dürfen sie auch einen Beitrag leisten.
Jetzt stimmen wir über die Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre ab. Die Jungfreisinnigen fordern eine generelle Erhöhung des Rentenalters auf 67 und haben entsprechend ja auch die Initiative Rentenalter 67 lanciert. Das ist eigentlich genau das, was die Gegner der AHV-Reform Ihnen vorwerfen oder wovor Sie jetzt warnen. Hand aufs Herz, André Silberschmidt, haben die Jungfreisinnigen mit ihrer Renteninitiative womöglich unwillentlich ein Argument geliefert, um die AHV-Reform zu gefährden? Oder
im
anders
Gegenteil,
gefragt,
ja, das wäre,
haben
ist
Sie,
berechtigte.
Haben Sie taktisch, wäre es taktisch klüger gewesen, diese Initiative eben später zu lancieren?
Also die Geschichte ist ja so, dass wir die Altersvorsorge 2020 bekämpft haben, was Jungfernsinnige, weil es eine pauschale Erhöhung der Renten war, auch für die, die es gar nicht nötig hatten. Und dann sagten die Gegner immer, ja, ihr habt ja keine Alternative, das ist die einzige Alternative dieser Reform. Dann sagten wir, doch, wir haben eine und wir präsentieren die. Und dann haben wir die Renteninitiative im Nachgang zu dieser für uns gewonnenen Abstimmung präsentiert. Und vom Timing her, ich meine, am Schluss, das habe ich jetzt gelernt in der Politik, mit Corona, wir hatten einen Sammelunterbruch, die AV-Reform hat sich verzögert und jetzt am Schluss, glaube ich, ist das Timing gar nicht so schlecht, dass wir Freisinnigen generell für ein höheres Rentenalter einstehen. Das kann als Gegenargument gegen jede Reform verwendet werden, ob es diese Renteninitiative gibt oder nicht. Also die Plakate der Gewerkschaften, die wären genau gleich herausgekommen, als sie sagen dann immer auf dem Podium, sie haben auf Smartvote gesehen, wer hat für Rentenalter 67 gestimmt. Und die Volksinitiative, die ist ja eigentlich nur für Rentenalter 66 plus Anbindung an die Lebenserwartung. Also wir würden dann im Jahre 2045 etwa bei 67 sein. Das ist jetzt nicht revolutionär, das ist eigentlich für mich eher ein sehr moderater Vorschlag, weil bis dann leben wir bis 100 Jahren. Und dann haben wir immer noch ein Drittel unserer Lebenszeit, haben wir quasi Ruhestand. Und irgendwer muss ja diesen Ruhestand dann auch mitfinanzieren. Und das können wir nicht, wenn wir diese Last nur den Jungen überlassen.
Es geht jetzt noch ungefähr 2,5 Wochen bis zur Abstimmung. Was tun Sie, damit die Abstimmungskampagne, die unter dem Lied ist der FDP, noch mal so richtig Fahrt aufnimmt? Böse Zungen behaupten ja, die Abstimmungskampagne sei so blutleer, dass einem die Füße einschlafen würden. Also selbst die liberale NZZ fotzelte die Website des Komitees, des Ja-Komitees natürlich, komme so daher, als wolle man Bahn-Spezialangebote für Familien verkaufen, sagt die NZZ. Also, wie wollen Sie das Ganze nochmal so richtig deftig aufmischen?
Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der emotionalste Mensch. Ich habe jetzt aber gerade gestern habe ich ein paar neue TikToks gedreht, wo ich auch wirklich in den Angriffsmodus gehe gegen einen jungen SPler, der wirklich mit Falschbehauptungen da versucht, Stimmung zu machen. Auf TikTok erreiche ich 10 bis 100.000 Jungen pro Video. Also ich versuche wirklich auch auf Kanälen, die vielleicht nicht alle sehen, aber durchaus relevant sind, da ein bisschen zu mobilisieren. Ich denke, am Schluss ist es halt schon so, die Gegner, insbesondere die Gewerkschaften, sehen, wie die Fälle davon schwimmen und zünden jede Rakete und jede Emotion. Und ich glaube, ab und zu sachlich darauf zu reagieren, ist nicht das Falsche, weil man sollte sich nicht immer auf das Niveau des Gegners herunter irgendwie anzupassen. Deshalb glaube ich, die Kritik ist berechtigt. Es ist nicht die emotionalste Kampagne, aber es ist auch ein Thema, das wahrscheinlich für uns, wir nehmen das sehr ernst und für die Gewerkschaften ist es ein ideologisches Thema und für uns ist es eher dass wir wirklich in der Sache wollen, dass es vorwärts geht. Und ich versuche noch mein Bestes zu geben, aber es wird kein emotionales Feuerwerk geben.
André Silberschmidt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Besten Dank.